Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo Antje.
Hallo Barbara.
Wir haben uns jetzt ganz aktuell anlässlich der Wahl im letzten Monat gefragt, wie sieht es eigentlich mit dem Zutrauen in die Politik aus? Sprich, wie blicken wir eigentlich auf politische Akteure? Trauen wir denen überhaupt noch etwas zu oder hat insgesamt das Zutrauen in politische Akteure abgenommen?
Ja, wir haben ja alle sehr viel politische Berichterstattung gehört in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, das kann man wohl sagen.
Und da war auch dieses Thema, es gibt Misstrauen gegenüber der Politik, kam immer mal wieder vor. Und tatsächlich ist es so, dass es gerade eine aktualisierte Untersuchung gibt von der Bertelsmann Stiftung, wo tatsächlich das politische Misstrauen mit 62% Risiko einer Verschwörungsanfälligkeit ganz vorne an der Spitze liegt. Was bedeutet das?
Ja, vielleicht noch mal kurz, damit ihr das besser einordnen könnt. Also es geht hier um den Religionsmonitor, den die Bertelsmann Stiftung im Abstand von mehreren Jahren immer wieder erhebt. Und da hat es eine Nacherhebung gegeben für Daten in Deutschland. Und die sind jetzt um die Jahreswende ausgewertet worden. Und insgesamt war die Frage da, wie weit ist Verschwörungsglaube oder Verschwörungsanfälligkeit in Deutschland vertreten? Und da ist genau so, wie du gesagt hast, Antje, der als höchster Risikofaktor von Verschwörungsanfälligkeit politisches Misstrauen genannt worden.
Das heißt, bei den Verschwörungsthemen, also wenn jemand anfällig ist für Verschwörungsglauben oder Mythen, dann ist das Thema rund um Politik das, was am häufigsten vorkommt. Ist das korrekt? Weil der Anteil der Bevölkerung, der grundsätzlich nicht abstreitet, dass es fremde Beeinflussung von Themen gibt, also das ist ja eine Definition von Verschwörungstheorien, dass eben oder ein Merkmal, dass Menschen es für möglich oder wahrscheinlich halten, dass andere einen Plan haben, Dinge umzusetzen und etwas, eine Entwicklung gezielt steuern. Das ist ja ein Merkmal für Verschwörungstheorien. Und der Anteil insgesamt liegt so bei ein Fünftel. Ne? Also ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung streitet nicht grundsätzlich ab oder hält es nicht grundsätzlich für ausgeschlossen, dass es Dritte gibt, die die Geschicke der Welt gezielt steuern mit Eigeninteressen.
Ja, ganz genau. Also es wurden dort drei Dinge eigentlich untersucht. Nämlich einmal, ob es geheime Organisationen gibt, die den Politikbetrieb oder das, was gesellschaftlich hier passiert, maßgeblich beeinflussen. Und dass vermeintlich unverbundene Ereignisse das Ergebnis eben geheimer Aktivitäten seien. Und als drittes, dass der Staat die Bevölkerung überwache. Das waren die drei Dinge, auf die da ein Fokus gelegt wurde in dieser Studie. Und du hast völlig recht, neben dem politischen Misstrauen mit 62% war das nächsthöchste Risiko der Verschwörungsanfälligkeit eine Wissenschaftsskepsis mit 58%.
Das erinnert mich jetzt gerade an die Folge, die wir mal gemacht haben zur Wissenschaftsfeindlichkeit. Das muss so um die, 11, 12, 13 rum gewesen sein, also die Nummer der Folge. Schaut da gerne nochmal nach, wir verlinken die auch auf unserer Webseite nochmal. Da haben wir das Thema auch gestreift,
ja,
oder?
Da haben wir auch gesagt, warum uns das gerade als Freimaurerinnen und Freimaurer nicht egal sein kann, ob es so eine Wissenschaftsfeindlichkeit in unserer Bevölkerung gibt oder nicht. Ja, also kleine Hörempfehlung, wäre super, wenn ihr da noch mal reinhört, wenn ihr da ein bisschen genauer was zu wissen möchtet. Was ich jetzt bei dieser Untersuchung besonders interessant fand, war, dass die Anfälligkeit für Verschwörungserzählungen nach Corona ein bisschen zurückgegangen ist. Also da waren ungefähr so 22%, die es für wahrscheinlich hielten. Und jetzt ist es knapp ein Fünftel. Aber es ist ja doch noch ein ganz schön hoher Anteil, wenn ich mir überlege, dass solche Dinge geglaubt werden. Und ich sehe das durchaus als eine Gefahr auch der Demokratie und der Manipulationsmöglichkeiten von Menschen, wenn sie anfällig sind, solche Verschwörungsmythen zumindest für wahrscheinlich zu halten.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch verständlich, dass Menschen in schwierigen Zeiten, in Zeiten von Krisen, nur gerne auch glauben wollen, dass irgendjemand einen Plan hat und es läuft.
Ja.
Nach diesem Plan, selbst wenn es vielleicht ein Plan ist, der einem selber nicht gefällt oder nicht bekannt ist. Aber das Gefühl zu haben, es gibt eine Krise und keiner ist da, der die jetzt lösen, managen kann, der jetzt mal eben die Antworten darauf hat, das verstehe ich.
Ja, da hast du sicherlich recht, das habe ich auch so gedacht. Und dann habe ich aber noch mal genauer nachgelesen und diese Studie ist zu dem Ergebnis gekommen, nicht die Krisenwahrnehmung als solche macht empfänglich für die Verschwörungserzählung, sondern der Eindruck, die Politik kümmere sich nicht im ausreichenden Maßen darum, die damit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Also es ist nicht so sehr die Angst vor der Krise oder die fehlende Sinnhaftigkeit im Leben, sondern das mangelnde Vertrauen darin, dass jemand diese Probleme bewältigen und lösen kann.
Das heißt, es muss einen Grund dafür geben, dass sich jemand nicht um das kümmert, was doch augenscheinlich so klar auf der Hand liegt, dass das erledigt werden muss oder dass man sich darum kümmern muss. Und wenn sich die Politik nicht darum kümmert, dann muss das einen Grund haben, der außerhalb liegt. Und dann bin ich schon bei der Vorstellung eines Plans von Dritten, die da gezielt was steuern. Ist das, genau, das dann die Verknüpfung?
Ja, genau. Also nicht die Komplexität des Problems wird ursächlich dafür verantwortlich gemacht, dass es so schwierig ist, etwas zu unternehmen, sondern es wird ein mangelnder Wille unterstellt.
Gut, dann ist es doch total einfach. Dann braucht doch die Politik einfach nur die Themen, die den Bürgern auf der Seele brennen, lösen. Also Konzepte machen, umsetzen, lösen. Und dann ist die Anfälligkeit für Verschwörungserzählungen doch weg. Gibt es doch keinen Grund mehr.
Ja, wäre schön, wenn das so einfach wäre. Allerdings wird wirklich festgestellt, dass die beste Methode, so Verschwörungsglauben entgegenzuwirken, tatsächlich ist das Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Prozesse zu stärken. Also es geht gar nicht so darum, jetzt hier der Lösungs- und Erklärbär für alle zu sein, sondern dass das Vertrauen wiederhergestellt wird. Also Vermittlung von Wissen und in dem Zusammenhang dann natürlich auch Medienkompetenz können auf jeden Fall so Wissenschaftsskepsis und Desinformation entgegenwirken. Das müssen sie auch tun. Schließlich sind das ja heutzutage wichtige Begegnungsorte, wo wir uns verständigen und auch Dinge austauschen. Aber als noch viel wichtiger wird empfunden, dass es tatsächliche Bewegungsorte gibt, wo Verständigung und Empathie und das Gefühl, nicht im Stich gelassen zu werden und dabei zu sein, geschaffen werden, wo es also wirklich darum geht, zwischenmenschlich Vertrauen aufzubauen.
Mhm.
Also dazu hat, so wie ich finde, einen sehr bemerkenswerten Beitrag auch Jutta Almendinger beigetragen, die schon vor der Corona-Krise darauf hingewiesen hat, dass es ganz wichtig ist, dass wir Begegnungsräume in unserer Gesellschaft schaffen. Also sie hat wohl festgestellt, dass es die nicht mehr so wie früher gibt und dass diese Begegnungsräume eben die Möglichkeit schaffen, dass sehr unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Kontexten dort zusammenkommen und sich vertrauensvoll miteinander austauschen.
Ja, das heißt Kneipen, Vereine, sonstige Orte, an denen Menschen mit ganz verschiedenen Alltagsberufen, Alltagskontexten zusammenkommen und ins Gespräch kommen.
Ja, genau. Und das scheint abgenommen zu haben, diese Möglichkeit. Genau, es gibt eine ganz interessante Studie dazu, die hat schon im letzten Jahrhundert der Soziologe Georg Simmel angestellt, der sich mit der sozialen Differenzierung unserer Gesellschaft beschäftigt hat. Und er nannte das Kreuzung sozialer Kreise. Also er wollte, dass sich unterschiedliche soziale Kreise irgendwo treffen, um da so einen Austauschraum zu erstellen. Und diese Kreise geben dann Menschen und Gesellschaften Identität, Erwartungssicherheit und Halt, weil sie ähnliche Meinungen, Haltungen, Lebenswelten und Milieus bündeln.
Mhm. Ja, und dieses Überschneiden, das sind ja dann wieder die Treffpunkte auch in dem Almendinger-Sinne. Die müssen organisiert werden in irgendeiner Form. Also die passieren ja nicht einfach, vor allem in Zeiten, wo Menschen vielleicht aus neuen Gewohnheiten durch die Corona-Jahre vielleicht etwas mehr zu Hause bleiben oder wo sie mit sozialen Medien, Online-Streaming und sonstigen Unterhaltungsangeboten auch immer weniger oder mit unter Umständen, ja, These, weniger Bedürfnis haben, rauszugehen aus dem Haus und da was zu erleben. Das heißt, vielleicht werden auch die Möglichkeiten, die Häufigkeiten, dass sich Menschen treffen, zufällig treffen oder geplant treffen aus diesen verschiedenen sozialen Kreisen weniger. Weiß ich nicht. Aber mir fällt natürlich die Loge ein als Möglichkeit, ein solches Treffen verschiedenster Menschen zu organisieren. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt in unsere Loge gucke, kann ich ja sagen, wir sind ganz, ganz unterschiedliche Frauen mit einem unterschiedlichen Bildungshintergrund, unterschiedlichen beruflichen und familiären Kontexten. Und ich glaube schon, dass wir da eine Möglichkeit haben, ganz unterschiedliche Menschen zu treffen, die wir in unserem normalen Alltag nicht unbedingt begegnen würden.
Auf jeden Fall. Und das ist ja was, was uns seit Jahren auch schon fasziniert an dem Konzept Loge, dass wir da intensivere Gespräche, also dass wir Zeit haben, Themen haben, eine Vertrautheit haben, die dazu führt, dass wir uns sehr intensiv austauschen mit Menschen, die ganz andere Perspektiven auf ein Thema haben, als wir jeweils selbst. Weil sie andere Erfahrungen mitbringen, andere Gründe haben, Dinge anders zu sehen. Und das ist sehr interessant, den eigenen Standpunkt, um diese Perspektiven zu ergänzen und führt immer wieder auch dazu, dass man mit Freude diese Perspektiven oder diese Facetten in sein Bild ergänzt und übernimmt, weil man einfach sich bereichert fühlt dadurch, weil man etwas gesehen hat, erklärt bekommen hat, was man vorher einfach nicht wahrgenommen hat.
Ja, und ich finde, was noch ein ganz erheblich wichtiger Aspekt in Loge ist, ist, wir haben uns ja sozusagen jeder Einzelne einen eigenen Bildungsauftrag auferlegt. Also wir kommen da ja auch hin, weil wir voneinander lernen wollen, weil wir mit neuen Dingen uns konfrontieren wollen. Und wir haben uns ja auch selber auferlegt, uns weiterzubilden lebenslang. Und damit kommen wir dann mit einer gewissen Bereitschaft eben auch in die Loge für neue Perspektiven, für andere Sichtweisen und der Bereitschaft, unsere Einstellung eben auch zu hinterfragen. Und durch diese Verschwesterung, die wir in der Loge anstreben, schaffen wir ja auch eine Bindung zwischen uns Menschen und gehen mit einem hohen Maß an Vertrauen aufeinander zu, sodass es auch möglich ist, ganz anderen Vorstellungen tolerant zu begegnen. Das ist ja ohne dieses Vertrauen und ohne diese Vorschusslorbeeren, die wir uns alle gegenseitig geben, so ansonsten in Diskussionen oder Runden nicht unbedingt der Fall.
Oder viel schwerer.
Ja.
Oder es ist einfach nicht genug Zeit da, vielleicht auch an anderer Stelle, wenn ich jetzt mal an einen Verein denke, wo man so ein Nebengespräch hat und das wird dann gestört oder weiß ich nicht. Also wir haben einfach Gelegenheiten, intensiver ins Gespräch zu kommen miteinander. Das ist was Besonderes. Ich nehme das insgesamt so wahr, wenn es wirklich ein Problem ist in dieser Gesellschaft, dass wir zu wenig Begegnung haben, dann sollte das etwas sein, was wir uns als Logenmitglieder für die nächsten Jahre auch wirklich vornehmen, dass wir diesen Erkundungsraum, diesen Gesprächsraum für unterschiedliche Menschen wirklich stärken, auf unseren Gästeabenden, auf weiteren Veranstaltungen wirklich auch gezielt Menschen zusammenbringen, die wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven haben auf Themen, ja, einfach weil sie so unterschiedliche Erfahrungen machen oder aus den von Simmel sogenannten anderen Kreisen kommen, ja, um diese Kreise gezielter zu kreuzen. Das wäre für mich ein wirklich interessantes und wichtiges demokratiestärkendes Ziel für die nächsten Jahre. Was meinst du?
Ja, und das kommt mir gerade auch nochmal in den Sinn, das wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf den Gästeabend, dass das also nicht nur eine Möglichkeit ist, Freimaurerinnen und Freimaurerei kennenzulernen, sondern für uns auch die Möglichkeit bildet, mit immer neuen Gästen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, ins Gespräch zu kommen. Und selbst wenn sie sich hinterher entscheiden, nicht Freimaurerin oder Freimaurer werden zu wollen, haben wir dieses Austauschangebot die ganze Zeit und konfrontieren uns auch immer wieder mit neuen Menschen und neuen Ideen. Denn unsere Gäste diskutieren ja an unseren Gästeabenden und bei den verschiedenen Themen, die wir da sprechen, immer fleißig mit. Und somit holen wir von außen aus ganz anderen Bereichen Meinungen in unsere Loge rein, über die wir auch wieder diskutieren können.
Absolut. Mir fällt dabei noch ein, dass das natürlich auch zugleich bedeutet, dass eine Gruppe nicht beliebig groß sein kann. Denn wenn wir miteinander im Gespräch sein wollen, dann funktioniert das natürlich nur in einem Kreis, wo auch noch jeder an einem Abend mal zu Wort kommen kann. Mhm. Also wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist es eher ein Vortrag oder eine Podiumsdiskussion, ja. Aber dann ist es nicht mehr ein gemeinsames Gespräch. Das finde ich auch nochmal einen interessanten Faktor, mhm. was ja wiederum dazu führt, dass man sagen soll, ist doch toll, wenn es viele verschiedene Logen gibt, die vielleicht auch so inhaltlich etwas leicht unterschiedliche Lieblingsthemen mhm. haben oder Dinge, die sie häufiger mal besprechen. Weil man auch durch diese Vielfalt natürlich innerhalb der Freimaurerei, aber auch für Menschen, die sich dafür interessieren, nochmal ein sehr facettenreiches Bild voller Möglichkeiten anbieten kann. Das finde ich, gefällt mir gut.
Ja, ein sehr positiver Gedanke. Ne? Das sagt auch nochmal, dass einzelne Logen überhaupt nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern wenn sich da einzelne Mitglieder gegenseitig treffen oder wir besuchen uns ja auch gegenseitig, dann bestärken wir uns darin und kommen noch besser in den Austausch. Und von daher ist es eigentlich auch aus diesem Grund total erstrebenswert, dass wir neue Logen gründen und auch weiter uns in Deutschland verteilen, sodass wir für möglichst viele Menschen Ansprechpartnerinnen finden können.
Ja, lass uns das mal mitnehmen in unsere Loge, die Idee auch unter diesem Aspekt unsere Abende in den nächsten Jahren genauer in den Blick zu nehmen. Ja. Und vielleicht fällt uns noch das ein oder andere Veranstaltungsformat ein, was wir mal ausprobieren könnten, um diese Vielfalt und dieses Durchmischen der Kreise nochmal gezielt mhm. zu stärken. Und wenn jemand von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da eine Idee hat, was wir mal machen können, vielleicht habt ihr selber schon mal Formate kennengelernt irgendwo, die dafür sehr gut geeignet sind, dann schreibt uns doch gerne mal und dann gucken wir uns das gerne an.
Ja, das wäre total toll, denn keiner erfindet das Rad alleine. Von daher sind wir auf eure Mitwirkung auch immer angewiesen und haben die sehr, sehr gerne. Antje, was wollen wir denn diesmal beim Stein des Anstoßes machen?
Zum Stein des Anstoßes haben wir einen ganz interessanten Satz, der schön passt zu dem Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Und zwar den Satz, in eine Loge kann man nur auf Einladung kommen. Also man kann eine Loge nur auf Einladung besuchen in einem Kontext, der so ein, ja, und ich habe keine Kontakte und deshalb werde ich wohl niemals eine Einladung bekommen. So habe ich das verstanden.
Das ist ja total interessant. Das passt ja wirklich super zu dem Thema. Wir haben ja gerade gesagt, wir wollen Austauschräume schaffen. Und dann kommt man da gar nicht hin, wenn man keine Einladung hat, könnte man denken. Aber zumindest für unsere Loge können wir ja sagen, dass das nicht so ist. Also auf der einen Seite ja, in der Tat ist es so, dass wir unseren Gästen, unseren Interessierten eine Einladung schicken und sie auch bitten, uns zurückzumelden, ob sie an dem Abend teilnehmen wollen, vor allen Dingen aus organisatorischen Gründen. Aber es ist natürlich nicht so, dass man bereits jemanden kennen muss, der so im Vorfeld für einen bürgt, damit man überhaupt eingeladen wird. Das ist nicht der Fall.
Das heißt, der Satz ist sowohl falsch als auch richtig. Mhm. Richtig ist, man kommt nur auf Einladung in eine Loge, aber man kann sich diese Einladung durch Bitte um Einladung jederzeit selber klicken.
Genau, und das ist bei uns inzwischen sogar der häufigste Weg zu einem Gästeabend, dass wir nämlich über unsere Homepage Interessierte finden, die also mich als Sekretärin unserer Loge dann zum Beispiel anschreiben und mitteilen, dass sie daran interessiert werden und dich dann sehr gerne einlade.
Andere Logen mögen das anders handhaben, aber aus unserer Perspektive ist dieser Satz eben, hat zwei Facetten. Ja. Und es ist immer gut, wenn man sich nicht abschrecken lässt durch das, was man im ersten Moment vielleicht interpretiert hat, sondern wenn man nochmal genauer reinguckt und im Zweifelsfall einfach mal googelt nach der nächsten Loge im Umfeld und die einfach mal anschreibt.
Also in dieser Hinsicht ist es eigentlich nie so leicht gewesen wie heute, eine Loge kennenzulernen und mit Freimaurerei in Kontakt zu kommen.
So ist es. In diesem Sinne.
Ja, vielen Dank für euer Zuhören. Wir wünschen uns weiterhin sehr gerne auch Themenvorschläge von euch. Wenn ihr möchtet, dass wir über etwas Bestimmtes einmal reden, schickt uns das doch kurz, entweder auf die Homepage oder auch über Instagram könnt ihr mit uns Kontakt haben. Wir freuen uns auf das nächste Mal und ich sage Tschüss.
Und bis bald.
Antje und Barbara.
Tschüss.
Tschüss.